HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. Quasi über Nacht international bekannt zu werden, das passiert nicht so vielen Menschen. Der Frau, die mir hier im ARD-Hauptstadtstudio gegenüber sitzt, der ist das passiert. Carola Rakete rettete im vergangenen Sommer als Kapitänin des Schiffs Sea-Watch Dutzende Migranten aus dem Mittelmeer. Und nachdem sie wochenlang vergeblich auf eine Anlandeerlaubnis gewartet hatte, setzte sie sich über ein Verbot der italienischen Behörden hinweg und lief in den Hafen der Insel Lampedusa ein. Das Schiff wurde daraufhin beschlagnahmt, sie selbst kam erstmal in Hausarrest. Seitdem ist die 31-Jährige bekannt und hat eine öffentliche Stimme, die gehört wird. Jetzt hat Carola Rakete ein Buch geschrieben. Es heißt Handeln statt Hoffen – Aufruf an die letzte Generation. Es geht um das, was im vergangenen Sommer geschah, aber das ist nicht das Wichtigste. Es geht um größere Fragen und Zusammenhänge, vor allem um die Klimakrise. Carola Rakete ist heute zu Gast bei HR Info, das Interview. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe Ihnen äußerlich zumindest nichts angemerkt, aber ich weiß nicht, ob Sie vielleicht innerlich zusammengezuckt sind, weil ich habe Sie ja eigentlich falsch betitelt. Ich habe gesagt Kapitänin und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie das eigentlich nicht mögen. Sie sagen, Sie sind Kapitän. Warum?
Also das sind ja wirklich so ein bisschen traditionelle Dinge, um die es da geht. Und ich denke, bei Sprache ist es so, dass man sich damit wohlfühlt, je nachdem, wie man es vom Gehör her so kennt. Und ich finde tatsächlich dieses Wort Kapitän schöner. Und es klingt für mich immer sehr befremdlich, das in einer weiblichen Form zu verwenden. Und ich finde, dass für mich persönlich auch nicht besonders wichtig ist, in einer weiblichen Form zu verwenden. Aber es mag natürlich andere weibliche Kapitäninnen geben, die das gerne so haben. Aber ich benutze es nicht.
Das heißt, ich versuche Kapitän, wenn doch eine Kapitänin rausrutscht, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich glaube, es ist so, dass man bei Leuten wie Ihnen ja gerne denkt, dass die irgendwie schon immer so engagiert waren und von klein auf die Welt retten wollten. Also, dass sie mit 12 ihr Taschengeld ausgegeben haben, um irgendein Waisenkind in Afrika zu sponsern. Oder dass die mit 14 die eigene Greenpeace-Gruppe gegründet haben. Das war bei Ihnen nicht so, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich in meiner Jugend sehr wenig Interesse an solchen Themen gehabt, obwohl es sicher in meiner Schulklasse Leute gab, die sich zum Beispiel bei Greenpeace vor Ort engagiert haben. Aber ich hatte daran kein Interesse und ich habe das aus dem Grund in dem Buch auch geschrieben, um ein bisschen klarzumachen, dass Leute, die sich zu irgendeinem Zeitpunkt mal nicht engagiert haben, ja in der Zukunft ihr Verhalten ändern könnten. Ich glaube, das ist eigentlich ganz normal und das soll wirklich nur auch zeigen, dass es für jeden Menschen eigentlich die Möglichkeit gibt, etwas in seinem Leben zu verändern und man auch damit einfach morgen anfangen kann.
Was Ihnen damals wichtig war als Teenager, das war Computerspielen, ne?
Ja, also ich habe sehr viel World of Warcraft gespielt. Es war tatsächlich so, dass ich in meiner damaligen Schulklasse nicht so besonders gut zurechtkam und ich sehr ungern in diese Schule gegangen bin und ich dann einfach, sobald Unterrichtsschluss war, mich sofort auf mein Fahrrad gesetzt habe und nach Hause gefahren bin und dann habe ich mich eben vor den Computer gesetzt. Ich habe auch in einem kleinen Dorf eigentlich gewohnt, wo es nicht so viele Freizeitmöglichkeiten gab, aber... Und das, glaube ich, muss man auch immer mehr anerkennen. Und es wird, glaube ich, auch jetzt mehr anerkannt. Auch E-Sports, wenn man sie jetzt wirklich professionell betreibt, sind ja wirklich sehr anstrengend und sind auch sehr häufig ja Teamspiele, die man nicht alleine als Einzelspieler irgendwie löst, wo man wirklich auch Strukturen fast schon hat, wie in einem Sportverein, wenn es darum geht, wer kommt in das Team, wer darf in irgendwelchen Wettbewerben spielen, wer darf nicht spielen. Da haben wir eigentlich auch sozusagen soziale Kontroversen und so weiter, wie bei irgendeinem Verein, wo man sich real trifft.
Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren und dazu will ich Ihnen gerne unsere Infobox geben. Die bekommt jeder Gast bei uns und die wird individuell befüllt. Schauen Sie doch mal rein und wenn Sie für die Leute, die jetzt nur hören können und nicht sehen, sagen, was drin ist.
Ja, also in dieser Infobox sind jetzt tatsächlich ein paar Bilder mit Szenen aus diesem Computerspiel, zum Beispiel mit einem Troll mit sehr großen Hauern und...
Kennen Sie die alle?
Ja, teilweise sind es Figuren, die bekannt sind, teilweise nicht. Es gab ja zum Beispiel bei World of Warcraft dann auch nachher einen Kinofilm und noch viele andere Spiele, die da aus diesem Universum drumherum kommen.
Mich würde interessieren, welche Charaktere haben Sie damals fasziniert? Waren das irgendwie die mutigen Anführer oder die schönen Frauen oder die etwas seltsamen Außenseiter? Sie haben ja selber auch gesagt, dass Sie irgendwie in der Schule nicht ganz so zurechtkamen.
Also es gibt bei World of Warcraft ja grundsätzlich zwei Seiten. Es gibt so die Allianz, das sind dann Elfen und Menschen und so weiter. Und es gibt die Horde. Und ich habe immer in der Horde gespielt. Also ich hatte auch als Hauptfigur immer einen Troll. Also eine Figur, die nicht besonders irgendwie schön vielleicht aussieht. Und das war also immer so ein bisschen die Seite des Underdogs vielleicht, die jetzt nicht allen gleich so zugänglich war. Ja, also ich kann eigentlich im Nachhinein halt nur sagen, dass ich es nicht unbedingt bereue, in dieser Schulzeit so viel am Rechner gesessen zu haben. Sicher hätte ich auch irgendwas Sinnvolleres machen können, aber ich möchte damit eben auch wirklich sagen, ja, dass man Interessen eben auch ändern kann und dass vielleicht auch Eltern sich gar nicht unbedingt so viel Sorgen machen müssen, wenn ihre Kinder für eine gewisse Zeit ihres Lebens vielleicht viel am Rechner sitzen.
Hm. Aber zeigt das bei Ihnen auch so ein bisschen, dass wenn Sie was machen, dann machen Sie es schon auch richtig und mit vollem Einsatz?
Also ich denke, das hat sich einfach irgendwie so aus den Umständen ergeben, dass es nicht so viele Freizeitmöglichkeiten vielleicht gab in dem Ort, wo ich gewohnt habe. Und man muss ja auch immer erstmal die Möglichkeit haben, verschiedene Sachen kennenzulernen. Also zum Beispiel, als ich dann später gereist bin, auch durch die Seefahrt, wo ich dann als Praktikant eben das erste Mal in Asien war. Ich bin zum Beispiel in Hongkong das erste Mal auf ein Schiff eingestiegen, auf so ein großes Containerschiff. Die Möglichkeit, andere Orte zu sehen, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu arbeiten. Zum Beispiel auf solchen Containerschiffen sind ja viele Menschen zum Beispiel aus den Philippinen oder auch aus den ehemaligen Ostblockländern. Und da durch diese verschiedenen Erfahrungen gewinnt man erst das Verständnis dafür oder die Möglichkeiten, was man vielleicht anderes noch so machen könnte, wo man vorher gar keinen Zugang zu hat.
Die Aktivistin Carola Rakete ist heute zu Gast in hr-info das Interview. Nach dem Abi, da haben Sie dann Nautik studiert. Sie haben schon gesagt, Sie sind auf Containerschiffen gefahren. Sie waren auf vielen Polarexpeditionen dabei. Sie waren Seenotretterin. Aber Sie sagen über sich, ich mochte die Seefahrt noch nie. Das hört sich jetzt irgendwie nach einer total falschen Karrierewahl an.
Ja, im Grunde war das eigentlich auch so. Also ich habe dann dieses Abitur gemacht und wusste nicht so richtig, was ich studieren sollte. Und ich denke, wie es vielen Abiturienten oder Schulabgängern eben geht, sucht man sich dann irgendetwas aus. Und es war eher ein Zufall, dass ich mit Nautik dann angefangen habe. Und es hat mir eigentlich von Anfang an nicht so besonders viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich so, dass viele Aufgaben, das ist natürlich in anderen Berufen auch so, sich extrem wiederholen, dass das System sehr hierarchisch ist, das alles sehr klar strukturiert hat, man wenig Möglichkeit hat, irgendwie sich so persönlich da einzubringen. Dann fährt man auf diesen Containerschiffen irgendwelche Waren von einem in den anderen Hafen. Es ist alles sehr, sehr, sehr routiniert. Und es hat mir von Anfang an nicht so viel Spaß gemacht. Und durch Zufall kam ich dann aber eben noch im zweiten Praktikum auf ein Schiff, was Forschung gemacht hat, die Meteor. Und das fand ich dann wahnsinnig interessant. Aber ja, nachdem ich insgesamt dann 2,5 Jahre in der Polarforschung war auf Polarstern, war es wirklich so, dass ich auch eine gewisse Frustration vielleicht hatte, weil ich festgestellt habe, die ganzen Wissenschaftler, die da sind, versuchen wirklich ihr Bestes, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu bringen, glauben dann, dass sie der Politik geben und die Politik wird dann aus diesem Wissen schon die richtigen Entscheidungen treffen. Aber de facto war es ja gar nicht so, sondern die Wissenschaft findet statt, die Fakten werden weitergegeben und die Politik macht einfach nicht viel. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich vielleicht meinen Arbeitseinsatz so an der falschen Stelle leiste.
Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Was mich sehr interessieren würde, wie sehr ärgert es Sie eigentlich, dass Sie von vielen Menschen rein über diese 21 Tage als Sea-Watch-Kapitänin im vergangenen Juni definiert werden?
Also für mich als Person ist das natürlich etwas absurd, weil ich war ja natürlich bei meinem gesamten Leben dabei und ich weiß, dass ich relativ wenig Seenotrettung gemacht habe im Verhältnis zum Beispiel auch zu anderen Freiwilligen, die es durchaus bei Sea-Watch gibt oder auch bei anderen Organisationen. Ich habe mal nachgerechnet, also ich habe insgesamt in diesen vergangenen 4 Jahren, ich glaube, circa 9 Monate oder so freiwillig für Sea-Watch und andere Organisationen gearbeitet. Und das ist jetzt das, was durch, ich sage jetzt, einen medialen Unfall ganz zufällig in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und natürlich ist es auch verständlich, dass die Menschen, die dann davon irgendwie lesen oder das sehen im Fernsehen, dann glauben, dass diese Person, die da dargestellt wird, das vielleicht hauptberuflich machen würde. Aber es ist so gar nicht gewesen. Also ich war niemals hauptberuflich oder bezahlt bei einer Seenotrettungsorganisation. Das, was ich eigentlich mache, ist etwas ganz anderes. Ich habe dann, nachdem ich eben einige Jahre so in der Seefahrt war und dann auch immer unzufriedener damit wurde, angefangen in Teilzeit Naturschutzmanagement zu studieren und das habe ich dann auch irgendwann abgeschlossen und das ist eigentlich der Beruf, über den ich mich mittlerweile mehr definiere.
Ihr Buch ist ja eine Mischung. Also zum einen im kleineren Teil, da geht es eben um das, was da im Juni passiert ist, aber im größeren Teil geht es eben um das Thema, von dem Sie jetzt auch schon viel erzählt haben, nämlich Klima, Umweltschutz plus die Frage nach riesigen globalen Ungerechtigkeiten, da liefern Sie auch wirklich eine schonungslose Bestandsaufnahme der Lage und liefern einen Aufruf, etwas daran zu ändern. Hätten Sie das Buch eigentlich lieber ganz ohne diese Sea-Watch-Passagen geschrieben, also ohne Passagen wie, ich zitiere mal, ich fühle, wie ein Film aus winzigen Schweißperlen meine Haut überzieht?
Also ich denke, es ist wichtig, hier wirklich eine Kombination zu schaffen, weil ich persönlich in den Ursachen, warum Menschen zur Flucht gezwungen sind und auch in den Ursachen der Klimakrise sehr viel Verbindung sehe. Und die Möglichkeit, überhaupt ein Buch zu schreiben, was irgendjemand lesen würde, hat sich natürlich dadurch ergeben, dass die Leute mich jetzt über diese Seenotrettung kennen. Und das Buch konnte auch nur in so kurzer Zeit entstehen, weil es eben mit einer Ghostwriterin, mit Anne Weiß, zusammen entstanden ist, die dann eben viele Passagen darin auch geschrieben hat. Die Kooperation mit ihr war wirklich extrem gut, weil sie auch selbst in diesem Bereich Klimazusammenbruch und so weiter schon geschrieben hat. Und ich hoffe oder ich bin der Meinung, dass jetzt ein Buch dabei herausgekommen ist, was die Themen sehr gut verbindet und auch die Zusammenhänge aufzeigt und hoffentlich die Menschen zum Nachdenken anregt und vor allem auch dazu, sich jeweils bei den entsprechenden Experten über die verschiedenen Themenkomplexe weiter zu informieren, weil wir praktisch sehr, sehr viele Denkanstöße so liefern, verschiedene Themen ansprechen, für die ich jetzt aber auch keinesfalls die Expertin bin. Ich hoffe einfach, dass Menschen angeregt sind, sich weiter zu informieren.
War für Sie von Anfang an klar, dass Sie die Erlöse aus dem Buch spenden werden?
Das war für mich tatsächlich von Anfang an klar. Einfach aus dem Fall, dass ich ja so zufällig jetzt bekannt geworden bin, dazu auch persönlich überhaupt nichts beigetragen habe und ich nicht irgendeinen persönlichen Gewinn daraus schlagen möchte. Das liegt mir fern. Und es ist mir auch im Großen und Ganzen sehr, sehr unangenehm, dass so viel Aufmerksamkeit auf mir persönlich liegt. Zum einen könnte man natürlich sagen, weil Hunderte von Menschen sich in der Seenotrettung engagieren oder für Geflüchtete sich engagieren, aber vielmehr sollte es ja eigentlich um die Menschen gehen, die geflüchtet sind. Die sollten eigentlich, wenn man so will, in einer Radioshow sitzen und ihre Geschichte erzählen dürfen.
Tun sie, glaube ich, auch immer mal wieder.
Ja, ich hoffe das sehr und da ist also die Frage, wie kann man den Menschen helfen, die zum Beispiel keine große NGO im Rücken haben, die keine Medienaufmerksamkeit haben, die nicht einen großen Spendenaufruf von Jan Böhmermann oder so haben. Und da war eben die Idee, wir spenden das gesamte Geld aus dem Buch. Also nicht nur ich spende mein Honorar, auch Anne Weiß spendet ihr gesamtes Honorar. Das geht an den Verein Borderline Europe, die sich schon sehr lange für die Rechte von Geflüchteten einsetzen in Europa im Besonderen und die einen Fonds aufmachen werden, wo das Geld dann eben Geflüchteten zur Verfügung gestellt wird für Anwaltskosten oder für Kriminalisierungsfälle und so weiter. Und so hoffe ich, dass ich ein bisschen was zurückgeben kann und ein bisschen die Menschen unterstützen kann, die es eigentlich viel nötiger haben als ich jetzt im Konkreten.
Ich möchte eine kurze Fragerunde einschieben, bei denen ich Sie mit Statements konfrontiere und Sie antworten, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Wenn ich ein älterer Mann wäre und keine junge Frau, hätte ich vermutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen für meine Lampedusa-Aktion. Stimmt?
Stimmt, ja.
Ich esse Fleisch.
Stimmt nicht.
Ich bin schon lange nicht mehr geflogen. Mhm. Was ist lange?
Genau, das ist die Frage. Also ich vermeide Flugreisen, aber ich bin zum Beispiel zu der Sea-Watch-Mission, das war das letzte Mal, dass ich geflogen bin, weil ja jemand 3 Tage vorher ausgefallen ist und ich in einer Art Notfall dorthin geflogen bin.
Es musste
bin.
Schnell gehen.
Es musste schnell gehen, genau. Und es gab einen guten Grund dafür, sonst hätte ja das Schiff nicht auslaufen können. Insofern, ob jetzt 4 Monate lange sind. Ich habe dieses Jahr 2 Flugreisen gemacht.
Sie stehen, glaube ich, in Deutschland ziemlich unter Beobachtung. Als es darum ging, wie ich Sie für unser Interview erreichen kann, da habe ich eine Handynummer gekriegt, die keine deutsche Vorwahl hatte. Sind Sie aus Deutschland geflohen?
Also ich lebe eigentlich seit 8 Jahren nicht regelmäßig in Deutschland oder gar nicht. Ich habe eine Meldeadresse im Haus meiner Eltern und so weiter, zahle hier auch Steuern. Aber ich bin sehr viel in verschiedenen Projekten unterwegs und ich war eben auch lange Jahre auf See, wo man mindestens immer das halbe Jahr unterwegs ist und hat sich nie gelohnt, irgendwie eine Wohnung zu haben. Und dadurch, dass ich mein Masterstudium in Großbritannien durchgeführt habe, habe ich zum Beispiel von dort noch eine Telefonnummer.
Sie hören HR Info das Interview, heute mit der Seenotretterin und Umweltschützerin Carola Rakete. Ich möchte jetzt gerne nochmal vertieft über das Thema sprechen, das Sie gerade am meisten umtreibt, nämlich der Umwelt- und Klimaschutz. Der Untertitel Ihres Buches Handeln statt Hoffen, der lautet ja Aufruf an die letzte Generation. Ist das nicht ein bisschen sehr dramatisch formuliert?
Also es war natürlich provokant gemeint. Also es ist nicht so gedacht, dass die Menschen, die jetzt hier die sind oder leben, dass die wirklich die allerletzte Generation wären. Aber die Generation, die jetzt in den Industrienationen irgendwie am Leben ist, ist die letzte, die wirklich effizient etwas gegen die Klimakrise unternehmen kann. Und das ist deswegen, weil wir eben im Moment, so wie es gerade weitergeht, bis 2050 schon 2 Grad Temperaturerwärmung erreichen. Und ab diesem Punkt gibt es dann bestimmte Kippelemente im Klimasystem, die können auch schon etwas vorher erreicht sein, wo dann Rückkopplungseffekte in verschiedenen Klimaelementen angestoßen werden, zum Beispiel beim Abschmelzen des arktischen Seeeises oder beim westantarktischen Eisschild oder beim Grönlandseisschild, die sich dann nicht mehr umkehren lassen. Das heißt, wenn wir diesen Punkt einmal irgendwie erreicht haben, ist es nachher zu spät. Die Erde wird sich dann auch, selbst wenn wir die CO2-Emissionen komplett auf Null bringen, immer und immer weiter erwärmen. Es könnte 3 bis 5 Grad zum Ende des Jahrhunderts geben. Kein einziger Wissenschaftler weiß wirklich genau, wie viele Menschen dann überhaupt auf dieser Erde noch leben könnten. Das ist also wirklich eine Katastrophe. Es wird dann möglicherweise zu einem Kollaps der sozialen Systeme kommen, wenn wir eine solche Temperaturerwärmung haben, weil unsere Gesellschaften da gar nicht drauf ausgerichtet sind. Und deswegen bezieht sich das mit der letzten Generation eben wirklich darauf, den Menschen deutlich zu machen, dass sie, die jetzt gerade leben, eben die Letzten sind, die wirklich diese Klimakatastrophe, diese Kaskade von Kippelementen noch verhindern kann, wenn wir eben jetzt drastisch und sofort etwas verändern.
Sie haben Ihr Buch gewidmet allen Opfern des zivilen Gehorsams. Ich übersetze das jetzt mal all den Schäfchen, die sich von den Energiefirmen und von der Politik einlullen lassen, wenn die sagen, die hätten alles im Griff. Also all den Leuten, die dann auch sagen, ja, brauche ich ja eigentlich nichts zu machen. Was sollte man denn tun? Der Gründer der Umweltgruppe Extinction Rebellion, bei der Sie ja auch sich engagieren, der hat gesagt, diese ganzen konventionellen Aktionsformen, Demos, E-Mail-Kampagnen, Lobbyarbeit, das sei Schrott, die haben nicht den nötigen Effekt. Sehen Sie das auch so?
Also es ist ja so, dass es seit 1990 diese Klimakonferenzen zum Beispiel gibt, wo man die CO2-Emissionen eigentlich eindämmen möchte. Und trotzdem sind in dem gleichen Zeitraum die Emissionen ja um 60% gestiegen. Das heißt, wenn man das einfach betrachtet, dann kann man sagen, egal was die internationale Politik derweil gemacht hat, egal was NGOs gemacht haben, egal was die Zivilgesellschaft bisher gemacht hat, effizient war es nicht, funktioniert hat es nicht. Und das muss man ganz klar anerkennen auch. Und da muss man sich eben fragen, was können wir aus der Vergangenheit lernen als Zivilgesellschaft, als soziale Bewegung? Wie können wir etwas verändern? Und das ist eben ganz interessant, dass in die Extinction Rebellion, in diese Bewegung, sehr viele Sozialwissenschaften eben eingeflossen sind, sehr viele Studien darüber auch, was in der Vergangenheit passiert ist, warum manche Bewegungen funktioniert haben, warum manche gescheitert sind. Und dass man deswegen die Bewegung mit einer bestimmten Strategie aufgebaut hat. Und das, glaube ich, muss man sich bewusst machen, dass wenn irgendjemand zivilen Ungehorsam begeht oder eine Bewegung aufbaut, um eine Gesellschaft zu verändern, dass man nicht einfach losgeht, morgen auf die Straße und irgendeinen Protest anfängt und glaubt, dass man dann was verändern kann, sondern dass man wirklich eine geschickte Strategie braucht und dass man aus vergangenen Bewegungen oder aus Bewegungen in anderen Ländern auch etwas lernen muss und dass man eine Strategie mit vielfältigen Taktiken braucht und dass man das genauso gut planen muss wie eine politische Kampagne oder eine herkömmliche, meinetwegen, Kampagnenarbeit.
Zum Thema ziviler Ungehorsam würde ich gerne noch mal so eine kleine Schnellfragerunde machen. Diesmal dürfen Sie antworten mit, was geht gut und was geht gar nicht. Sitzblockaden auf Hauptverkehrsstraßen. Geht gut, geht gar nicht?
Ja, geht gut.
Mit Drohnen einen Flughafen lahmlegen.
Ich vermute, Sie beziehen sich ja jetzt auf eine konkrete Aktion, wo es Spielzeugdrohnen waren.
Des Extinction Rebellion Gründers, ja. Hat er viel
Ärger
dafür bekommen.
Genau, bei Heathrow Paws. Das waren ja Spielzeugdrohnen, wo ganz klar abgesichert war, dass es nicht wirklich den Flugverkehr gefährden kann. Insofern geht das, weil es Spielzeugdrohnen waren.
Auf Pendlerzüge klettern und Bahnhöfe lahmlegen, was ja dann die Leute stört, die ganz brav mit der Bahn und nicht mit dem Auto fahren. Geht? Geht nicht.
Geht nicht eher.
Noch eine letzte, was geht, was geht nicht, Frage. Exkremente auf Polizisten schütten, wie es im Hambacher Forst teilweise passiert ist.
Ja, geht nicht, würde ich sagen. Also ich würde das nicht tun.
Diese Gruppe Extinction Rebellion, die wird ja von vielen auch relativ kritisch gesehen. Ich will noch mal mal kurz den Gründer Roger Helm zitieren, der unter anderem diese Sätze gesagt hat. Wir werden die Regierung zwingen zu handeln. Falls sie das nicht tun, werden wir sie stürzen und eine Demokratie schaffen, die dafür taugt. Und ja, in diesem Prozess wird es auch Tote geben. Hört sich für mich ein bisschen beängstigend an.
Er ist Sozialwissenschaftler und er schreibt seinen Doktortitel nach wie vor eben über radikale Bewegungen.
Und deswegen muss er besonders radikal sein.
Ich glaube, er hat ganz gut überlegt, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und diese Passage, wo er eben sagt, es kann dann Tote geben, das ist sicher nicht so. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass er sich das in irgendeiner Art und Weise wünschen würde. Aber ich glaube, das ist seine Analyse der historischen Bewegung, wo es eben häufig so ist, wenn wir mit einer Regierung oder einer Sache gegenüberstehen, die sich so auf gar keinen Fall verändern möchte, dass es dann irgendwann zu sehr großen Repressionen gibt. Das ist historisch einfach so und es gibt halt viele solche Bewegungskämpfe in den vergangenen 100 Jahren, wo es leider zu Toten gekommen ist. Aber ich denke nicht, dass es jetzt etwas ist, was sich irgendjemand wünschen würde, auf gar keinen Fall.
Sie sagen ja, wenn wir wirklich den Klimawandel auch noch aufhalten wollen, dann müssen wir unsere Systeme, unsere politischen Systeme umkrempeln. Und eine Idee, die Sie ja auch unterstützen, ist, dass man den normalen Bürgern mehr Macht gibt, dass man so Bürgerversammlungen einberuft mit ausgelosten Teilnehmern, die dann bei politischen Entscheidungen mitreden. Ich würde gerne wissen, woher nehmen Sie denn eigentlich die Hoffnung, dass die Bürger besser entscheiden als Politiker? Weil die Wirklichkeit zeigt ja immer wieder, dass den Bürgern eigentlich nicht zu trauen ist. Also die sagen, sie wollen mehr Tierwohl und dann kaufen sie ein Kilo Schweinefleisch für 2 Euro. Oder sie sagen, wir wollen mehr für den Klimaschutz tun und dann sagen sie, nee, aber Benzin und Heizöl darf nicht teurer werden.
Also der Vorschlag ruht ein bisschen daher, dass es damit sehr erfolgreiche Projekte in anderen Ländern zum Beispiel schon gab, wo es dann immer jeweils um sehr komplexe Fragestellungen geht, die in den Parlamenten oder in den herkömmlichen Gremien sehr schwierig zu beantworten sind, wo das System irgendwie feststeckt. Zum Beispiel gab es das in Irland zu der Abtreibungsfrage zum Beispiel.
Aber das ist ja eher so eine ethische Frage. Ist das nicht anders gelagert? Also da hat man Leute gefragt, wollt ihr, dass andere Leute was tun, was euch nicht passt, was aber eigentlich nur diese Leute betrifft? Und hier geht es ja wirklich darum zu sagen, was will ich selber opfern, ist immer so ein großes Wort, aber wo bin ich bereit, selber auch zurückzustecken? Glauben Sie, dass die Leute da wirklich gut entscheiden würden oder dann einfach sagen, ach nö, dann lieber doch nicht?
Also ich glaube tatsächlich, dass sie sehr viel besser entscheiden würden als die Politiker, die wir jetzt im Moment haben. Denn wir müssen ja sehen, dass Politiker für die meisten Menschen im Moment ein Beruf ist. Also es ist eine Karriere. Sie wollen wiedergewählt werden. Sie wollen später, wenn sie mit ihrem Beruf vielleicht so gesehen fertig sind, dann wollen sie einen Aufsichtsratposten in irgendeinem Unternehmen haben. Es fließt extrem viel Geld von Unternehmen an Politiker, sodass ganz klar ist, und das sehen wir auch immer wieder, dass in unseren Parlamenten keine Entscheidungen für die Mehrheit der Bevölkerung getroffen werden. Zum einen ist die Mehrheit der Bevölkerung dort irgendwie auch nicht vertreten, wenn man schaut, wer da sitzt. Die Leute sind eher um die 50, die meisten sind Männer, sie kommen aus bestimmten Bildungsschichten und so weiter. Das heißt, sie sind gar nicht repräsentativ für die Gesellschaft und dann werden sie von dieser Lobbyarbeit teilweise ja wirklich extrem viel beeinflusst. Ich möchte nicht sagen, dass wirklich alle sich davon beeinflussen lassen, aber es gibt ja schon sehr, sehr viele Gelder, die da fließen, Menschen, die extra Posten haben und so weiter. Und wenn wir einfach schauen, wenn wir die durchschnittlichen Bürger von der Straße hätten sozusagen, dann glaube ich schon, dass die mehr im Interesse ihrer Gemeinschaften, also für die normalen Leute, Maßnahmen vorschlagen würden. Und dass dann nicht, wie zum Beispiel jetzt ist ja dieses ganz aktuelle Beispiel, das Klimapaket dieser Bundesregierung, wo ja auch wieder ausgerechnet wurde, dass diejenigen Menschen mit den niedrigsten Einkommen davon am stärksten betroffen sind. Das ist einfach sozial total ungerecht. Und ich denke, wenn wir einfach jetzt mit Menschen sprechen würden, die aus diesen Bevölkerungsschichten eben kommen und Geringverdiener sind, dann würden die andere Maßnahmen beschließen. Zum Beispiel halt höhere Steuern für Unternehmen oder mal wieder eine Vermögenssteuer, die es ja auch mal gab, aber die dann abgeschafft wurde.
Wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, eine halbe Stunde Zweiergespräch mit Kanzlerin Merkel zu kriegen, würden Sie das machen und ihr gehörig die Meinung sagen oder würden Sie ablehnen, weil das eh nichts bringt?
Ich denke, dass die Kanzlerin, wie sicher auch viele andere Politiker, im System drin feststeckt und auch wenn sie dann gelegentlich gute Absichten sicherlich hat, auch gar nicht alles umsetzen kann, wie sie möchte. Da merkt man wieder, das ganze System ist ja irgendwie größer als eine Einzelperson, die da drin steht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich auf ein solches Gespräch gut vorbereitet, dass man es auf jeden Fall versuchen könnte. Nicht? Also man soll nichts unversucht lassen, denke ich. Aber große Hoffnungen hätte ich vielleicht nicht, weil ich eben sehe, dass auch die Bundeskanzlerin als Einzelperson das gesamte politische System, das gesamte Wirtschaftssystem, das gesamte Gesellschaftssystem ja gar nicht verändern könnte, selbst wenn sie das wollte. Dafür braucht es auch wirklich die Mitwirkung von viel mehr Menschen, also von der gesamten Gesellschaft letztlich.
Das war das Interview in HR Info mit der Aktivistin Carola Rakete. Wenn Sie gerne mehr Informationen zur Sendung haben möchten oder den Podcast hören wollen, dann schauen Sie doch auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek nach. Es verabschiedet sich Sabine Müller.